Jesus sprach zu den Jüngern: Es werden Tage kommen, da ihr begehren werdet, einen der Tage des Sohnes des Menschen zu sehen, und ihr werdet ihn nicht sehen. Und man wird zu euch sagen: Siehe dort oder siehe hier. Geht nicht hin, folgt auch nicht. Denn wie der Blitz blitzend leuchtet von einem Ende unter dem Himmel bis zum anderen Ende unter dem Himmel, so wird der Sohn des Menschen sein an seinem Tag. Ja, vielleicht wundert ihr euch, worum es heute gehen soll in der Predigt. Es soll um das Kommen des Reiches Gottes gehen. Es ist, wie so oft bei meinen Predigten, ein Thema, was mich selber beschäftigt und an dem ich zu knabbeln habe an manchen Stellen. Und so eine Predigt ist ja immer so ein ganz guter Grund, sich selber mal zu zwingen, sich doch etwas intensiver nochmal damit auseinanderzusetzen. Und außerdem ist es ja so, dass Krisen, wie wir sie aktuell zum Beispiel mit Corona erleben, immer wieder Anlass sind, dass sich Christen darüber Gedanken machen. Wie ist das eigentlich mit der Endzeit? Sind diese Krisen, die wir erleben, ist Corona ein Zeichen für die Endzeit? Ist es ein Zeichen, das uns sagt, Jesus kommt bald wieder? Ja, und wenn man dann in die Offenbarung guckt, da findet man noch Bibelstellen, die wunderbar dazu passen würden. Und es gibt eine ganze Reihe Christen, die auch genauso argumentieren. Und sie befinden sich damit auch in ganz guter Gesellschaft. Martin Luther zum Beispiel hat das ähnlich gesehen. Er erblickte auch in der Offenbarung Parallelen zu den tagesaktuellen Geschehnissen, die er so um sich drumherum erlebt hat. So deutete er zum Beispiel Offenbarung 17, Vers 16 als die Plünderung Roms. Diese fand 1527 statt, 3 Jahre, bevor er seine Auslegung zur Offenbarung geschrieben hat. Rom wurde von einem 24.000 Mann starken Heer aus deutschen Landsknechten und spanischen Söldnern geplündert. Die Soldaten töteten, folterten und vergewaltigten. Die Hälfte der Bevölkerung kam um. Kirchen, Paläste und Krankenhäuser wurden niedergebrannt. Im Zusammenhang mit der Corona-Krise wird das Augenmerk vielleicht eher auf die 7 Siegelgerichte gelegt. Zum Beispiel heißt es in Offenbarung Kapitel 6, als das Lamm das 4. Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des 4. Lebewesens rufen: Komm! Da sah ich ein fahles Pferd, und der auf ihm saß, heißt der Tod. Und die Unterwelt zog hinter ihm her, und ihnen wurde die Macht gegeben, über 1/4 der Erde zu töten durch Schwert, Hunger und Tod und durch die Tiere der Erde. Steht die aktuelle Pandemie womöglich im Zusammenhang mit dem 4. Siegel? Ist Covid-19 ein Zeichen dafür, dass das Ende nahe ist? Andererseits, schlimme Seuchen hat es in der Geschichte der Menschheit wahrlich schon öfters gegeben. Die Pest im Mittelalter hat fast die Hälfte des katholischen Abendlandes dahingerafft. Ja, und selbst scheinbar gewöhnliche Krankheiten, wie zum Beispiel Malaria, raffen jedes Jahr 500.000 Menschen hin. Und im Unterschied zu Corona sind es da nicht die Alten, sondern über die Hälfte sind Kinder unter 5 Jahren. Was also macht Covid-19 so besonders? Ich muss zugeben, diese Art der Diskussion habe ich zwar schon öfters geführt in meinem Leben, aber ich kann eigentlich damit nicht viel anfangen. Ich frage mich, wozu sollen diese Gedanken eigentlich nützen? Geht es dabei vielleicht nur darum, eine christliche Sensationslust zu bedienen? Ja, manchmal habe ich sogar den Eindruck, Christen suchen Bestätigung für ihren Glauben eher im Erschauern vor Katastrophen und im Erschrecken vor all dem Bösen in der Welt. Anstatt die Begegnung mit dem lebendigen Gott zu suchen, der doch diese Welt überwunden hat. Ich weiß nicht, ob ihr solche Gespräche kennt und ob ihr das auch manchmal so empfindet. Vielleicht geht es euch ganz anders und ich bin einfach noch nicht so an der Stelle, dass mich das so ansprechen würde. Und ich kann es mir ja auch einfach machen. Denn in Matthäus 34 heißt es, und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel in den Himmeln, auch nicht der Sohn, sondern der Vater allein. In der Stunde, in der ihr es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. Also, Jesus hat es selbst gesagt. Da verbietet sich doch eigentlich jede Diskussion über einen genauen Zeitpunkt für das bevorstehende Ende, oder? Andererseits, es stellt sich schon die Frage, zumindest die Frage, warum eigentlich in der Bibel und besonders auch im Neuen Testament an so vielen Stellen von den Zeichen der Endzeit die Rede ist. Nun haben wir gerade gelesen in Matthäus, dass es dabei offensichtlich nicht darum geht, dass wir den genauen Zeitpunkt erfahren sollen durch diese Zeichen, dass wir vorbereitet sind und dann wissen, okay, in 3 Monaten und 5 Tagen ist es soweit und darauf können wir uns vorbereiten. So ist es ganz sicher nicht gemeint. Vermutlich ist es auch nicht so zu sehen wie ein Teaser, eine Werbung für einen Kinofilm, in der schon so die besten Szenen mal angeteasert werden, damit wir dann, wenn es soweit ist und wir im Film sitzen, wir uns darauf freuen können und ja genüsslich unser Popcorn verschlingen können. So ist es sicher auch nicht gemeint. Ich denke, es geht um was ganz anderes. Diese Geschichten sollen uns nicht Angst machen, sie sollen uns Trost spenden. Denn als Christen ist uns nicht versprochen, dass unser Leben wie am Schnürchen laufen wird. Gerade in schweren Zeiten sollen wir nicht im Glauben verzagen. Denn all das gehört auch zu Gottes Plan. Sein Reich lässt sich davon nicht aufhalten. Jesus sagt es in Lukas 21 so: Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Unruhen, so entsetzt euch nicht, denn das muss zuvor geschehen. Aber das Ende ist noch nicht so bald da. Und es werden geschehen große Erdbeben und hier und dort Hungersnöte und Seuchen. Aber noch vor diesem allen werden sie Hand an euch legen und euch verfolgen um meines Namens willen. Das wird euch widerfahren zu einem Zeugnis. Ihr werdet aber verraten werden von Eltern und Geschwistern, Verwandten und Freunden. Und sie werden einige von euch zu Tode bringen. Und ihr werdet gehasst sein von jedermann um meines Namens willen. Und kein Haar von eurem Haupt soll verloren gehen. Seid standhaft und ihr werdet euer Leben gewinnen. Gerade die Erfahrung von Verfolgung um seines Namens willen haben Christen von Anfang an erlebt. Und sie erleben es bis heute. Unter uns gibt es Geschwister, die davon Zeugnis geben können. Auch wenn wir in Deutschland ja eigentlich in der glücklichen Lage sind, dass wir unseren Glauben so frei leben können. Aber so ist es eben nicht überall. Und überhaupt, das neutestamentliche Verständnis von der Endzeit ist auch gar nicht irgendwas, was anfängt kurz bevor Jesus wiederkommt. Im Gegenteil, die Endzeit hat längst begonnen. Sie hat begonnen mit dem Auftreten Jesu. So wird es im Neuen Testament oft verstanden. So schreibt Petrus zum Beispiel in 1. Petrus Kapitel 4, das Ende aller Dinge ist nahe. Seid also besonnen und nüchtern und betet. Vor allem haltet fest an der Liebe zueinander, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Dient einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Hier ist also das Ende nicht irgendwie zum Erschrecken, sondern eine Aufforderung zur Tat, zum Handeln. Wir sollen nicht verzagen. Ich möchte nochmal zusammenfassen, was wir bisher so bedacht haben oder was ich zumindest bedacht habe. In dem ersten Bibeltext ging es darum, dass wenn Jesus wiederkommt, dann wird es plötzlich und für alle sichtbar und über jeden Zweifel erhaben passieren. Wie ein Blitz, der den ganzen Himmel erleuchtet. Wir brauchen uns also keine Gedanken machen, wenn irgendwelche mehr oder weniger normale Menschen auftreten und für sich was anderes beanspruchen. Auf der anderen Seite ist uns auch gesagt, dass wir den genauen Zeitpunkt nicht kennen, sondern nur der himmlische Vater. Wir Christen leben in der Endzeit und in der gibt es noch Leid und Katastrophen. Und ja, Christen erleben Verfolgung. Und das muss uns nicht verunsichern. Im Gegenteil, wir sollen standhaft bleiben im Glauben. So weit, so gut. Mag überraschen, aber das ist der Teil, mit dem ich weniger Probleme habe, vermutlich weil ich selbst noch keine Verfolgung erlebt habe. Es stellt sich aber doch die Frage, ist Gottes Reich jetzt nur ein Versprechen für die Zukunft, auf das wir hoffen dürfen, wenn wir denn die Mühsal des Hier und Jetzt überstehen und treu bleiben? Ist das Evangelium, das wir verkünden, wirklich nur ein Vertrösten auf eine bessere Zukunft? So ist es natürlich nicht. Zur Endzeit gehören eben nicht nur Verfolgung und Not. Ganz im Gegenteil. Gott hat sich den Menschen in nie dagewesener Weise zugewandt. Wir sind in der Passionszeit. Zu Karfreitag ist der Vorhang, der die Gegenwart Gottes im Allerheiligsten des Tempels von den Menschen getrennt hat, zerrissen. Zu Ostern ist Jesus auferstanden und damit hat Gott die Besiegung des Todes bestätigt und alles, was Jesus gelehrt hat. Zu Pfingsten hat Gott seinen Heiligen Geist über tausende Menschen ausgeschüttet und seitdem über viele, viele Christen über Generationen hinweg. Und wir können mit Gott in eine Beziehung treten, wie es all die Generationen vorher sich hätten nicht vorstellen können. Auch das ist Endzeit. Und Gottes Reich? Ja, das Neue Testament ist voll von starken Bildern, wie es denn sein wird, wenn Jesus wiederkommt, wenn Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde errichten wird. Aber das ist nicht das ganze Bild. Unmittelbar vor der Stelle, die wir ganz am Anfang gehört haben, wo Jesus seinen Jüngern erklärt hat, dass er wie ein Blitz wiederkommen wird, der den ganzen Himmel erleuchtet, haben nämlich die Pharisäer Jesus gefragt, wann denn nun Gottes Reich kommen wird. Und wenn man bedenkt, was Jesus den Jüngern gesagt hat, ist seine Antwort geradezu verblüffend. Denn in Lukas 17 ab Vers 20 heißt es, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe dort. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Was für ein Kontrast zu dem vorher gehörten Bild von einem Blitz, der den ganzen Himmel erleuchtet. Und ja, auch andere Gleichnisse im Neuen Testament beschreiben das Reich Gottes nicht als den großen Knall, das plötzlich über die Welt hereinbricht. So heißt es zum Beispiel in Lukas 13, wem ist das Reich Gottes ähnlich? Womit soll ich es vergleichen? Es ist wie ein Senfkorn, das ein Mann nahm und in seinen Garten säte. Es wuchs und wurde zu einem Baum, und die Vögel des Himmels nisteten in seinen Zweigen. Noch einmal sagte er, womit soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es ist wie der Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 3 Scheffel Mehl verbarg, bis das Ganze durchsäuert war. Gott vertröstet uns also nicht auf eine ferne Zukunft. Er hat längst angefangen, sein Reich zu bauen. Mit dem Auftreten Jesu ist es mitten unter uns erschienen. Und offenbar wächst es weiter. Die Frage ist natürlich, wie und wo. Die bibelfesten Christen werden wissen, dass Jesus nach seiner Auferstehung ja in den Himmel aufgefahren ist. Wenn also das Reich Gottes mit Jesus gekommen ist, wo ist es jetzt? Und die Antwort darauf, bei seinen Nachfolgern. Mit denen baut Gott sein Reich. Den Auftrag dazu, haben wir ja letzten Sonntag gehört, finden wir zum Beispiel im Missionsbefehl im Matthäus-Evangelium. Und in Johannes 14 sagt Jesus seinen Jüngern, noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich. Weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Jesus in uns. Siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Wie geht es euch mit diesen Worten? Für mich sind es diese Worte, die eine große Herausforderung darstellen. Natürlich klingt es erstmal schön, Gottes Reich mitten unter uns. Als Christen sind wir nicht mehr von dieser Welt. Wir müssen uns also auch nicht mehr nach ihren Spielregeln richten. Jesus sagt auch, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Doch wie sieht es eigentlich aus, wenn ich mir die Christenheit so anschaue? Was leuchtet denn da der Welt? Das Erste, was mir derzeit einfällt, sind die Kindesmissbrauchsskandale, die durch die Medien geistern, seit Jahren wieder und wieder. Oder ganz aktuell die Politiker, die sich offensichtlich bereichern und die zu einer Partei gehören, die ganz groß das C im Namen trägt. Christlich. Oder schauen wir an unsere Gemeinden, gerade auch in den Freikirchen, wie viele Gemeinden verstreiten sich. Wo ist da Gottes Reich? Oder schauen wir auf unsere eigene Gemeinde. Wer von euch würde eigentlich einen Menschen, der Jesus noch nicht kennt, mit den Worten einladen, schau doch mal bei uns vorbei, dann wirst du erleben, wie anders es in Gottes Reich ist. Wer würde das machen? Ich muss zugeben, ich würde es mir wahrscheinlich nicht trauen. Vielleicht ist es bei uns anders, aber ja. Ich wünschte mir mehr. Und am allerschwierigsten wird es natürlich, wenn ich auf mich ganz persönlich schaue, auf mein Leben. Wie viel Reich Gottes lebt eigentlich in mir? Und wie viel Reich Gottes erleben wohl meine Arbeitskollegen und all die anderen Menschen, denen ich begegne? Siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Wenn ich diese Worte als Messlatte verstehe, als Anforderung, die ich mindestens erfüllen muss, um dazuzugehören, dann werde ich daran scheitern. Aber zum Glück sind es nicht wir, die Gottes Reich bauen, sondern Gott baut sein Reich. Und er will uns offensichtlich dazu gebrauchen. Siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Eine starke Zusage. Sein Reich ist mitten unter uns. Nicht, weil ich irgendwas geleistet hätte, nein, sein Reich ist unter uns. Vielleicht ist es noch klein und unscheinbar wie ein Senfkorn. Aber Gott will es wachsen lassen, auch unter uns und durch uns. Wer weiß, vielleicht ist ja auch mein Blick verstellt, fokussiert auf all das Unvollkommene, auf all das Störende, sodass ich Gottes Wirken dabei übersehe. Siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Siehe, wenn Gott also derjenige ist, der sein Reich baut, müssen wir ihm also nur zuschauen? Klar, Gott ist nicht auf uns angewiesen, um sein Reich zu bauen. Aber wenn wir durch Jesus Anteil an seinem Reich haben wollen, dann sollten wir ihm schon nachfolgen. Wie wir schon letzte Woche gehört haben, zum Beispiel der Zuspruch, siehe, ich bin bei euch bis an das Ende der Tage, bis an das Ende der Welt, ist halt nicht in den luftleeren Raum gesprochen, sondern ist natürlich mit dem Missionsbefehl verknüpft. Wenn wir losgehen, in Jesu Namen seine Botschaft weiterzubringen, Menschen von ihm zu erzählen, sie zu lehren, Vorbild zu sein, dann ist er mit uns bis ans Ende der Tage. Und ähnlich verhält es sich auch mit der Zusage Jesu, die ich vorhin vorgelesen habe: Ihr in mir und ich in euch. Sie steht auch nicht im luftleeren Raum, sondern sie steht zusammen mit dem Hinweis: Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und übrigens, direkt danach steht es dann nochmal andersrum: Die sind's, die mich lieben, die meine Gebote halten. Ist also sogar geklammert, scheint besonders wichtig zu sein. Und trotzdem geht es auch hier wieder nicht darum, dass ich irgendeine Leistung erbringen müsste, mit der ich mir das Ganze verdienen könnte. Denn die Beziehung zu Gott hat nichts mit meinem Verdienst zu tun, sie ist allein Gnade. Es ist seine Gnade. Er hat seinen Sohn gesandt in die Welt. Er ist gestorben für die Schuld, die uns von Gott getrennt hat. Nur deshalb können wir in Beziehung zu ihm treten. Und trotzdem müssen wir uns entscheiden, wollen wir weiter nach den Spielregeln dieser Welt leben? Oder wollen wir ganz Jesus vertrauen? Denn wenn wir weiter weltliche Maßstäbe anlegen, wie soll dann Gottes Reich in uns zur vollen Entfaltung kommen? Jetzt wäre noch die Frage, ja, was lehrt denn Jesus eigentlich? Was sind denn seine Gebote? Da gibt es sicher eine ganze Menge, was man da so nehmen könnte. Aber gerade auch im Zusammenhang mit dem Reich Gottes sind mir zwei Sachen wichtig geworden, die ich jetzt so am Schluss noch mit euch teilen möchte. Das ist zum einen aus Markus 10. Jesus sprach zu den Jüngern: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Wohlgemerkt, hier steht nicht, versucht mal nicht, der Erste zu sein. Dazu neigen wir Christen dann wahrscheinlich gerne. Ich will ja gar nicht ganz vorne stehen, dann muss ich auch nicht aller Diener sein und kann vielleicht auch noch bequem von meinem Stuhl über die anderen schimpfen. Aber darum geht's nicht. Es ist nicht gesagt, dass wir nicht die Ersten sein sollen oder danach streben sollen, sondern wenn, dann sollen wir auch aller Diener sein. Wenn uns also was auffällt, was uns nicht gefällt, können wir natürlich von oben herab meckern. Oder wir können uns ganz unten hinstellen und versuchen, es zu ändern. Was viel schwerer ist. Insbesondere, wenn man der Meinung ist, die anderen machen es ja falsch. Dann selber zurückstecken. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe dann doch manchmal lieber die große Klappe. Und direkt in dem Zusammenhang mit dem, ja, wer mich liebt, der befolgt meine Gebote, steht natürlich im Johannesevangelium: Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wohlgemerkt, hier steht auch nicht, liebt die Liebenswerten unter euch, so wie Jesus uns liebenswerte Christen geliebt hat. Wir sind nicht liebenswert. Überhaupt finde ich das deutsche Wort liebenswert in sich ein Widerspruch. Denn Liebe hat nichts mit Wert und Verdienen zu tun. Wir sind aufgefordert, jeden zu lieben. Das ist schwer. Lasst uns trotzdem gemeinsam danach streben, die Gebote unseres Herrn unter uns zu leben. Und da, wo wir doch wieder in weltliche Spielregeln verfallen, da dürfen wir umkehren. Wieder und wieder. Denn unser Herr Jesus ist gnädig. Und er hat uns zuerst geliebt. Und wenn wir das tun, dann werden wir vielleicht auch endlich erleben, ja, oder wenigstens sehen, vielleicht passiert es ja schon, wie Gottes Reich unter uns wächst und wie es unseren Mitmenschen leuchtet. Amen.